Liebe Gemeinde, ich war mit meinem allerersten eigenen Auto unterwegs, schon ein bisschen länger her, von Oldenburg nach Hause. Und dann leuchtete so ein knallrotes Kontrolllämpchen. Och, das hatte schon öfter mal geblinkt, aber jetzt leuchtete es dauerhaft, warnend, besorgniserregend. Naja, dachte ich, frag später mal meinen Vater, was da zu tun ist. Vielleicht muss ich dann in den nächsten Tagen mal in die Werkstatt. Mal gucken. Also ich war, wie gesagt, noch sehr jung. Aber dann gab es plötzlich ein fürchterliches Geräusch. Es klang so, als ob jemand mit einem großen Hammer in meinem Motorraum alles kurz und klein schlug. Oh weia, das Auto wurde langsamer und mir wurde klar, dass das hier kein kleiner Schaden ist. Zum Glück war ich gerade im Begriff, die Autobahnabfahrt Westerstede-West runterzufahren und jetzt fuhr ich nicht, sondern ich rollte nur noch und blieb dann am Straßenrand stehen. Warnblinker an. Tja, und nu? Zugleich aufgeregt und ziemlich ratlos saß ich in meinem Auto und Handys gab es damals noch nicht, kaum zu glauben, sonst hätte ich vielleicht meinen Vater angerufen. Sollte ich irgendwo hinlaufen, Hilfe holen, keine Ahnung. Oder winken, dass jemand anhält, ich weiß nicht. Manche Autos fuhren an mir vorbei und dann sah ich aber im Rückspiegel, dass ein Auto hinter mir anhielt. Ein Mann und eine Frau saßen da drin und der Mann stieg aus und kam zu mir. Na, sagt er, was ist passiert? Keine Ahnung, das Auto ist kaputt, es fährt nicht mehr. Und nachdem ich beschrieben hatte, was geschehen war, da diagnostizierte der Mann: Kolbenfresser, das ist schlecht, das wird teuer, wenn sich die Reparatur überhaupt noch lohnt. Oh wei, soll ich Sie zur nächsten Werkstatt schleppen oder wo wollten Sie denn eigentlich hin? Ich wollte eigentlich nach Hause. Erstmal alles mit meinem Vater besprechen. Ja, wo wohnen Sie denn? In Nordgeorgsfehn. Na gut, sagte er, das machen wir. Da müssen wir zwar einen Umweg fahren, aber kein Problem, oder? Ich dachte, oh je, jetzt müssen Sie auch noch meinetwegen Umweg fahren. Doch, doch, das machen wir, sagte er. Gesagt, getan, ich hatte auch gar kein Abschleppseil, aber der Mann hatte eins und dann kriegte ich noch so ein paar Instruktionen und dann tuckerten wir langsam nach Nordgeorgsfehn. Das dauerte ganz schön. Und es war, wie sich später herausstellte, wirklich ein großer Umweg für die beiden. Vielen, vielen Dank. Ich hatte kein Geld, ich wollte noch schnell zu meinen Eltern ins Haus und ein bisschen Geld holen, aber die sagten, nein, nein, nicht nötig, alles in Ordnung und tschüss und weg waren sie. Die hätten mir nicht helfen müssen, die hätten ja auch vorbeifahren können wie viele andere, die kannten mich auch gar nicht, die hätten auch denken können, ach, hier kommen so viele Leute vorbei, da müssen wir uns ja nun nicht gerade bemühen. Die hätten auch sagen können, wir haben ja einen Termin, wir haben gar keine Zeit. Oder sie hätten auch denken können, oh, das ist bestimmt eine Falle. Junge Frau mit altem Auto und vielleicht steckt hinten drin ein Mann, der uns überfällt und uns unser schickes Auto klaut. Aber sie haben mir geholfen. Einfach so, ganz spontan, ohne Gegenleistung. Und ich war sehr dankbar. Ich lese uns einige Worte aus der Bibel. Jesus sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wenn man Hilfe braucht und es ist jemand da, wie gut das tut. Ist Ihnen das auch schon mal so gegangen? Sie waren in Not und jemand ist da, der geholfen hat? Wenn ich so überlege, ich kann mich an viele Ereignisse erinnern. Ich war hochschwanger und der Nachbar kam und mähte den Rasen. Jemand hat sich um die Kinder gekümmert, als ich einen Termin hatte. Jemand hatte eine Tasse Tee und ein offenes Ohr für mich, als ich in seelischen Nöten war. Jemand hat mir beim Umzug geholfen. Jemand hat mir ein Auto geliehen, als ich keines hatte, sogar 2 Wochen lang. Jemand hat meine Blumen gegossen, als ich im Urlaub war. Jemand hat mir und so weiter und so weiter. So oft ist mir schon geholfen worden, einfach so, ohne Gegenleistung zu erwarten. Wie gut, wenn jemand da ist, der hilft. Diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, wem erzählt Jesus eigentlich diese Geschichte? Da kommt einer mit einer Frage zu Jesus. Er versuchte ihn, steht in der Bibel. Er will Jesus ein bisschen provozieren, eine Antwort aus ihm herauslocken und einfach mal wissen, was Jesus dazu sagt. Und seine Frage lautet: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich weiß gar nicht, ob das so unsere Frage ist. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Mir scheint, wir fragen eher, was muss ich eigentlich tun, damit ich hier auf Erden ein gutes Leben habe? Aber vielleicht sind diese beiden Fragen gar nicht so ganz verschieden. Vielleicht hätte Jesus ähnlich geantwortet. Was muss ich tun, damit ich hier ein gutes Leben habe? Vielleicht auch, was muss ich tun, dass ich ein guter Christ bin? Was muss ich tun, damit ich später mal in den Himmel komme? Und Jesus gibt nicht direkt eine Antwort, sondern er antwortet erstmal mit einer Gegenfrage. Er fragt sein Gegenüber, was steht denn im Gesetz geschrieben? Was ist denn das Wichtigste? Ja, was ist denn eigentlich das Wichtigste für Christen? Wann ist ein Christ ein Christ? Wenn er pünktlich ist, ordentlich, wenn er regelmäßig zum Gottesdienst geht, wenn er die Bibel liest, wenn er betet, wenn er Geld spendet, wenn er sich nicht zu Schulden kommen lässt, wenn er sich an Recht und Ordnung hält, wenn er sich für Gott und den Glauben rund um die Uhr einsetzt, sind wir dann gute Christen? Haben wir dann ein gutes Leben? Der junge Mann, der zu Jesus kommt, der weiß gut Bescheid. Er zitiert das alte Gebot Gottes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, sagt Jesus, genau. Darauf kommt es an. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Antwort auf die Frage nach dem ewigen Leben und das ist vielleicht auch die Antwort auf die Frage nach dem guten Leben hier auf der Erde. Das ist es, Gott lieben, meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Das klingt eigentlich ganz einfach, haben wir schon oft gehört, aber das ist gar nicht so leicht, oder? Ist manchmal richtig schwer. Ich fange mal in umgekehrter Reihenfolge an. Mich selbst lieben. Also wenn ich vor dem Spiegel stehe, ich wäre gerne ein bisschen anders hier und da. Ich habe vor kurzem eine neue Brille gekriegt und dann saß ich beim Optiker, setzte die Brille auf und dachte, ach du meine Güte, so viele Falten habe ich. Es war mir gar nicht so klar mit der alten Brille, da war das alles so ein bisschen weich gezeichnet. Mich selbst lieben und manchmal dann denke ich, oh Carmen, das was du da gemacht hast, war wirklich keine Glanzleistung. Wenn ich doch ein bisschen cleverer wäre, schneller, sportlicher, musikalischer, schlagfertiger, sicherer, gesünder, kultivierter, was weiß ich, mich selbst lieben, das ist schon eine Aufgabe. Klar, es gibt auch diejenigen, die sind völlig von sich überzeugt. Das ist dann schon eher Arroganz und Egoismus. Oder manchmal ist es auch nur eine Fassade. Und dahinter steckt eine Menge Unsicherheit. Selbstliebe, so im richtigen Maß, das ist gar nicht so einfach. Und meinen Nächsten lieben, Meine Nächsten, das sind ja zunächst die Menschen, die mir so täglich im Alltag begegnen. Bei manchen geht das ganz gut. Die kann ich gut leiden, die habe ich sogar lieb. Aber da ist auch die nervige Kollegin, die anstrengende Nachbarin, die lauten Kinder, wer hat die eigentlich erzogen? Die schimpfende Ehefrau und der gestresste Ehemann, der strenge Lehrer, der kritische Freund, die anspruchsvollen Eltern, die Flüchtlinge im Dorf, die so anders leben als ich, der Handwerker mit seiner viel zu hohen Rechnung, die Jugendlichen, die sich immer irgendwo rumtreiben, haben die denn nichts zu tun? Und die eine, die immer alles besser weiß, und der andere mit seinen seltsamen Ansichten, die unseren Erwartungen so gar nicht entsprechen. Liebe deinen Nächsten, das ist schon eine Aufgabe. Und Gott lieben? Ob wir Gott lieben, da gibt es so einige Stellen in der Bibel, das zeigt sich zuallererst daran, wie wir mit anderen umgehen. Puh, wenn das der Maßstab ist, wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott, und wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe, so steht es in der Bibel. Eigentlich ganz schlicht, ganz einfach und doch so schwer. Über andere schimpfen, mich ärgern, zusammen mit anderen lästern, das geht so leicht. Und eigentlich habe ich gar nicht das Recht dazu, denn mein Nächster ist ja ebenso ein Geschöpf Gottes, von Gott geliebt, genauso wie ich. Wie kann ich mir da das Recht herausnehmen, über ihn zu lästern, ihn zu verurteilen? Lieben, das ist unsere allererste Aufgabe als Christ. Daran wird man euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt, heißt es in der Bibel. Das finde ich interessant. Manchmal denken wir, die Leute erkennen uns an unserer Kirche oder an unseren Gottesdiensten oder an unseren super Veranstaltungen. Das ist es gar nicht. Daran wird man euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Wir brauchen die Liebe der anderen und sie brauchen unsere Liebe. Ohne all dem wird es ganz, ganz schwer. Was hilft denn nun im Umgang miteinander? Vielleicht, wenn wir uns daran erinnern, wer uns schon geholfen hat, wer schon zu uns gut war. Vielleicht, wenn wir versuchen, uns in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Jemand hat mal so sinngemäß gesagt, erst mal ein Stück in den Schuhen des anderen gehen, bevor wir uns ein Urteil erlauben. Und mit den anderen reden, nicht über ihn. Und einfach mal gucken, was gefällt mir eigentlich an meinem Gegenüber? Was kann ich von ihm, von ihr lernen? Und wie wir es eben in der Lesung gehört haben, vergeben und verzeihen und um Verzeihung bitten, immer wieder. Und mir bewusst machen, ich bin nicht das Maß aller Dinge. Ich bin nicht der Maßstab der Welt. Nein, ganz bestimmt nicht. Das sind ja nun alles keine neuen Weisheiten. Sicher nicht. Küchenpsychologie könnte man auch sagen. Und trotzdem, ich habe manchmal den Eindruck, der Ton wird rauer zwischen den Menschen. Im Fernsehen sprach letztens jemand von der Verrohung der Gesellschaft. Und vielleicht müssen wir Christen uns wieder auf dieses wichtigste Gebot besinnen. Liebe Gott, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Im Konfirmandenunterricht, da hatten wir auch mal das Thema, sich gegenseitig lieb haben. Und wir haben festgestellt, zu sagen, der nervt, der ist doof, ach die schon wieder, das geht uns ganz leicht über die Lippen. Aber wie ist es eigentlich damit, etwas Nettes und Freundliches zu jemandem zu sagen? Wir haben das dann im Konfirmandenunterricht direkt mal geübt. Wir haben nicht direkt zu jemandem etwas gesagt, aber so, dass jemand dann sagte, hier im Raum ist jemand, der kann wunderbar Fußball spielen. Das ist ein ehrlich gemeintes Kompliment. Oder hier im Raum ist jemand, der kann so gut zuhören. Hier im Raum ist jemand, die ist ganz intelligent. Hier ist eine, mit der kann man ganz viel lachen. Und hier ist jemand, der kann ganz wunderbare Torten backen. Und so weiter und so weiter. Manchen Konfirmanden fiel das ganz leicht, aber manchen fiel das richtig schwer. Und soll ich Ihnen was sagen? Die Mädchen konnten das besser als die Jungs. Ernst gemeinte Komplimente machen. Ehrliche, ernst gemeinte Komplimente. Neudeutsch sagt man Wertschätzung üben. Dem anderen begegnen mit Achtung und Respekt. Das sei uns gesagt, wenn wir allzu leicht nur uns selbst und unser vermeintliches Recht im Blick haben. Wenn das Gleichgewicht nicht mehr stimmt zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe. Wenn das Selbst viel größer wird als das Gegenüber. Oder bei manchen ist es so, die mögen sich selbst überhaupt gar nicht. Und dann haben sie auch große Schwierigkeiten, andere zu lieben. Man kann natürlich auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und die Nächstenliebe wird übergroß. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch im Altenheim mit zwei Mitarbeitenden, die gerade mit ihrer Ausbildung fertig waren und sie klagten über viel zu viel Arbeit. 100 Überstunden, 300 Überstunden. Und eine sagte, ich glaube, mein Problem ist, dass ich die Menschen zu sehr liebe. Ich möchte, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern im Altenheim gut geht. Und wenn irgendjemand krank ist oder Urlaub hat und ich werde angerufen, ich komme immer. Ich sage immer ja, weil ich das nicht haben kann, wenn Bewohnerinnen und Bewohner nicht gut versorgt sind. Und dann arbeite ich manchmal alle Wochenenden und dann mache ich Doppelschichten. Aber eigentlich kann ich gar nicht mehr. Und dann fängt sie an zu weinen. Und da kommt die Nächstenliebe auch an ihre Grenzen. Und die Selbstliebe und die Selbstfürsorge bleibt auf der Strecke. Es gibt die, die immer helfen, die gibt es überall. Die kann man immer fragen und die dann irgendwann nicht mehr können, weil die Balance zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe gar nicht mehr stimmt. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Daran können wir unser ganzes Leben lang arbeiten. Und manchmal gelingt es und manchmal ist das richtig schwer. Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte, so sagt unser Wochenspruch. Und es ist gut, dass wir auch mit dem, wo wir das gar nicht hingekriegt haben, zu Gott kommen können. Ich hörte mal ein Gebet, das ging sinngemäß so: Lieber Gott, bei manchen Menschen, da fällt es mir ganz leicht, sie lieb zu haben. Und dann gibt es Menschen, da ist das schon schwerer. Gott, gib du mir da die Liebe. Und dann gibt es noch Menschen, da schaffe ich das einfach nicht mit der Liebe. Die musst du umso mehr lieben. Gott ist die Liebe. Ihn können wir um Liebe bitten, wo unsere Liebe begrenzt ist. Und auf seine Liebe können wir uns verlassen. Die hört nicht auf. Die ist nicht so begrenzt wie unsere Liebe. Und die gilt meinem Nächsten ganz genauso wie mir. Amen. Ins Wasser fällt ein Stein, wollen wir miteinander singen.